Deutschlandfunk Nova. Hörsaal.
Wir haben es in den letzten Jahren deutlich gemerkt. Europa tut sich schwer mit dem Umgang mit Migranten, insbesondere mit Flüchtlingen. Das ist allerdings kein neues Problem, das durch die jüngsten starken Fluchtbewegungen entstanden ist. Vielmehr hat sich darin nur klar gezeigt, dass die Art, wie Europa mit Migration umgeht, nicht wirklich praktikabel ist.
Auch in diesem Jahr haben bereits mehr als 150.000 Flüchtlinge Europa erreicht.
Die EU-Innenminister haben bei ihrem Treffen in Bulgarien ihren Streit um die Flüchtlingspolitik erstmal verschoben. Bei den Themen gemeinsame Asylverfahren oder gleiche Aufnahmebedingungen kommen die Staaten nicht weiter.
Je deutlicher wir sehen, dass Migration nicht einfach steuerbar ist, desto fester klammern wir uns an die Idee der Grenze.
Grenzen sind nie ein einseitiges und auch nie ein statisches Phänomen. Grenzen sind stattdessen ein sich stetig wandelnder Ausdruck von Abgrenzungs-, von Sicherheits- und Kontrollbedürfnissen.
Die Externalisierung von Grenzkontrollen in Drittstaaten tut das Ihrige, um Flüchtende vom Geltungsbereich des europäisierten Flüchtlingsschutzes fernzuhalten.
Diese kognitive Dissonanz kostet derzeit tausende Menschenleben und treibt auch Europa immer weiter auseinander.
Starke Worte zur Einstimmung. Willkommen im Hörsaal. Mein Name ist Katrin Ohlendorf und hier geht es heute um die Frage, wie Europa künftig Migration gestalten will. Ja, und das ist eine große Frage. Sicher eine der am stärksten umstrittenen in der europäischen Politik und ja, eben nicht einfach zu klären, weil da prallen unglaublich viele Interessen und Standpunkte aufeinander. Die Interessen einzelner Länder innerhalb und außerhalb Europas zum Beispiel, Menschenrechte, Wirtschaft, politische Grundhaltung und nicht zuletzt die Interessen der Menschen, um die es eigentlich geht, die der Migranten. Ja, und gerade letzte Woche haben wir mal wieder gesehen, dass eine Einigung auf eine europäische Migrationspolitik verdammt schwierig ist und vermutlich noch in weiter Ferne liegt. Da ging es bei einem Treffen der EU-Innenminister, mal wieder muss man sagen, um den Umbau des europäischen Asylsystems und um den alten Streit, ob die Flüchtlinge mit einem Quotensystem auf die Länder verteilt werden sollen, ja oder eben nicht. Diese Frage wurde dann erstmal von der Tagesordnung gestrichen, damit zumindest mal ein bisschen was weitergeht in Sachen Reform der EU-Asylpolitik. Mit der Suche nach einer neuen Ordnung für Migration in Europa hat sich im vergangenen Jahr eine Konferenz des Zentrums für zeithistorische Forschung in Berlin befasst. Unmögliche Ordnung, Europa, Macht und die Suche nach einem neuen Migrationsregime, hieß die Veranstaltung. Und der Titel deutet es schon an, die Veranstalter sind mit dem Status quo alles andere als zufrieden. In der Einladung hieß es dann auch, dass die EU in Antwort auf den Wandel der Migration seit dem Ende des Kalten Krieges ein System der Grenzsicherung entwickelt habe, das, ich zitiere, scharf zwischen innerer Freizügigkeit und äußerer Abschottung unterscheidet, sich dabei aber weder als human noch als auf Dauer praktikabel erweist. Statt des eisernen Vorhangs wurde die Festung Europa zum prägenden Bild kaum weniger brutal und zudem vom Scheitern bedroht. Zitat Ende. Forscher und Wissenschaftler verschiedener Disziplinen, aber auch Journalisten, Politiker und Studierende haben sich bei der Konferenz im Mai 2017 mit der jüngsten Geschichte dieser Suche nach einem Migrationsregime befasst. Ja, und wir haben für euch drei Vorträge ausgewählt. Los geht es mit einer thematischen Einführung durch Frank Wolf. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter und Vorstandsmitglied des Instituts für Migrationsforschung und interkulturelle Studien der Universität Osnabrück. Historische Migrationsforschung gehört zu seinen Forschungsschwerpunkten. Außerdem hat er die Tagung mitveranstaltet. Wolf erklärt uns erstmal ganz allgemein, wie sich das Migrationsregime in den letzten drei Jahrzehnten entwickelt hat und wo er die Probleme dabei sieht.
Als wir letztes Jahr mit der Planung dieser Tagung begannen, suchten wir ein Tagungskonzept, das überwindet die Linienführung des methodologischen Nationalismus. Aber parallel dazu sahen wir ihn vor uns. In England nahm die Brexit-Kampagne ihren vollen Schwung auf. Die UKIP genau in dieser Zeit veröffentlichte ihr berüchtigtes Breaking Point-Plakat. Es zeigte eine lange Schlange auf den Betrachter zuströmender junger, dunkelhäutiger, großteils Männer. Und forderte, the EU has failed us all, Britain must break free of the EU and take back control of our borders. Dieses Poster bündelte all jene diffusen Ängste, die die UKIP jahrelang geschürt hatte. Furcht vor Flüchtlingen, Furcht vor der innereuropäischen Freizügigkeit, Furcht vor den Komplexitäten der Sozialpolitik und vor einer EU-Bürokratie, die zugleich zu viel und zu wenig Kontrolle ausübe. Die versprochene Lösung hingegen war einfach, Wir schaffen Ordnung durch Austritt und Abschließung. In diesem Isolationismus steht Großbritannien aber keineswegs alleine da. Der Ruf nach einer Wiederherstellung der Kontrolle über Nationalgrenzen schallt durch ganz Europa. Als Lösungsansatz setzt dies auf eine Reihe simpler, aber sehr irreführender Annahmen. Unter anderem suggeriert dies, dass Migration zuvor stabile Nationalstaaten und Gesellschaften aus der Balance bringe. Das ethnisiert nicht nur zahlreiche soziale Konflikte in den Gesellschaften, nivelliert die lange Geschichte sozialer Konflikte in Gesellschaften, sondern impliziert Anbetracht dieser Homogenitätsvorstellung auch eine vorherige ethnische Homogenität in Gesellschaften, europäischen Gesellschaften. Wenn diese in Europa aber je überhaupt existierte oder sich annäherte, dann als eine kurzfristige Folge von Krieg und Genozid. Zweitens behauptet dieser Ruf, dass Zuwanderung bis zur jeweils aktuellen Migrationskrise geordnet verlaufen wäre. Eine zentrale Erkenntnis der historischen Migrationsforschung ist hingegen, dass Migration per se viel stärker Gesellschaften verändert, als dass diese Migration kontrollieren können. Drittens überspielt diese immer wieder vorgebrachte Forderung nach sicheren Grenzen, dass Sicherheit ein Euphemismus ist für Tödlichkeit. Wer auf die Grenze setzt, so merkten wir in anderen Umfeld vor einiger Zeit an, muss dann letzten Endes bereit sein zu schießen. Hier am historischen Ort der Berliner Mauer sehen wir, dass aber auch tödlichste Restriktionen Druck nur verlagern. Langfristig schützen sie nicht vor Veränderungen und im Gegenteil, sie reduzieren die Möglichkeit, Veränderungen konstruktiv zu gestalten. Das gilt natürlich auch heute für das Mittelmeer und wenn wir genau hinschauen, sehen wir es vor uns jede Woche. Wir tolerieren, dass es als quasi natürliche tödliche Grenze jährlich tausende Menschenleben verschlingt, ohne dass eine Reduktion oder eine Kontrolle unregulierter Migration auch nur einsetzt. Die Liste ließe sich jetzt lang erweitern. Was sie verdeutlicht, ist, dass der Ruf nach Grenzkontrollen nichts anderes ist als ein demagogisch verkürzter Zugriff auf eine komplexe und durchaus konfliktreiche Situation. In dieser Konferenz heute und morgen wollen wir uns dieser komplexen Situation nähern. Wir wollen sie herleiten, reflektieren und vor allem verstehen. In den letzten Jahren mangelt es sicherlich nicht an migrationshistorischen Konferenzen. Diese betonten, soweit ich es übersehen kann, wenn man es über einen Kamm schert, betonten, dass wir national und international über genügend Erfahrung verfügen, um gelassener mit Migration umzugehen. Die wiederkehrenden und immer wieder überraschenden Massenmigrationen des 20. Jahrhunderts füllen einen großen Pool an lehrreichen Erfolgen, aber wahrscheinlich Fehlern, aus denen wir noch viel mehr lernen können. Zwischen diesen historischen Erkenntnissen und unseren heutigen Fragen klafft jedoch eine Lücke, die letzten 30 Jahre. Die akademische Zeitgeschichte erhält sich oft diese Pufferzone von 30 Jahren, auch aus ganz strukturellen Gründen, zwischen Gegenwart des Schreibens und Analyse und des historischen Gegenstandes. Politik und Sozialwissenschaften hingegen fokussieren oft auf die Erklärung des Heute. Für die einen sind diese 30 Jahre also zu langfristig, für die anderen zu nah. So trennen diese 30 Jahre die Gegenwartsanalyse vom politisch nur schwer nutzbaren Langzeitgedächtnis. Die Folge ist dann ein ewig wiederkehrender migrationspolitischer Schnappatmungsmodus, denn das sind genau diese 30 Jahre, in denen die Mythen gebildet werden über Gesellschaften. Wir sind darum hocherfreut, hier zahlreiche Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen und Künstler begrüßen zu können, die in diese so ferne Nahzeit vorstoßen. Denn die letzten 30 Jahre sind von einem fundamentalen Wandel geprägt. Als zwischen 1989 und 1991 der sowjetische Machtbereich zerbrach, verschwand auch ein Migrationsregime. Teils intendiert, teils als Nebeneffekt hatte der Kalte Krieg Migration limitiert, reguliert und zu entsprechenden Aushandlungsbereichen zwischen Regierungen geführt. Nun aber spekulierten Beobachter über eine neue Weltordnung in kürzester Zeit. Sie erinnern sich ja an die Bestseller über den multipolaren Kampf der Kulturen oder das Ende der Geschichte. Was immer wir über diese Thesen heute sagen, herauslesen können wir, dass in dieser Zeit die Welt neu über ihre Ordnung nachdachte. Und das beinhaltete auch Migration. Dazu sahen wir, wie sich Anfang der 90er alte Bewegungen verstärkten und neue formten. Dann kam der Schock des jugoslawischen Bürgerkrieges. Aus dieser Erfahrung heraus hoben sich in den frühen 1990er Jahren Forderungen, dass im Rahmen der europäischen Einigung ein europäisches Migrationsregime definiert werden müsse. Mit deutlich neoliberalem Unterton gingen die Analysten davon aus, Migration könne durch ein internationales Abkommen geregelt werden. Die expliziten Vorbilder dieser Beobachter waren Handelsabkommen, insbesondere GATT und GATS, was auf Migration übertragen werden sollte. Ergänzend zum Schengen-Prozess sollte dieses protokollbasierte Migrationsregime die, Zitat, geordnete und, Zitat, vorhersagbare Migration nach Europa gewährleisten. Trotz Unterstützung durch UN und einige europäische Regierungen jedoch folgte die Enttäuschung. die entscheidenden politischen Akteure fanden eben nicht zusammen. Zu viele Interessen zerschlugen die Idee, dass die Suche nach einer neuen europäischen Migrationsordnung per Abkommen beendet werden könne. Aus unserer heutigen Sicht würde ich sagen, die Suche hatte gar erst begonnen. Im Kurs auf die Jahrtausendwende bewegte sich Europa aufeinander zu, Hoffnungen wuchsen und eine neue Generation von Wissenschaftlern begann zu argumentieren, dass Europa doch bereits über ein Migrationsregime verfüge. Und zwar nicht in Form eines Abkommens, sondern viel wirkmächtiger durch geteilte ökonomische Interessen, immer mehr supranationale Maßnahmen und eine verbesserungsfähige, aber gemeinsame Politikgestaltung. Das Regime verstanden sie dann nicht mehr im Sinne der Alltagnutzung eines repressiven Staatsapparates, zum Beispiel wie wir es im Ancien Regime oder im NS-Regime oft nutzen, sondern viel passender griffen sie zum Begriff aus den International Relations und der Regimetheorie. Per Definition speist sich dieser Regimebegriff, ein internationales Regime, aus impliziten und expliziten Prinzipien, Normen, Regelungen und Entscheidungsfindungsprozessen, die ein Thema, hier also Migration, rahmen und dann politischen Akteuren zu Einigungsmöglichkeiten die Türen öffnen. Dies bedeutet, diese Akteure sahen nun im Migrationsregime einen internationalen Aushandlungsprozess, eine Suche, einen dezentralen, aber konvergierenden Markt an Regelungen, wie wir es heute vielleicht am besten im Ölpreisregime kennen oder im Klimaschutzregime, die auch nicht abgeschlossen werden können. Damit erkannten sie an, dass Migration per se nicht abschließbar ist, nicht gelöst werden kann. Weder durch Abkommen noch durch sichere Grenzen. Vielmehr können Politik, Administration und andere Faktoren sie erleichtern oder erschweren. Seitdem sehen wir im Migrationsregime also keinen schlichten Machtausdruck mehr, in dem ein Abkommen umgesetzt wird, sondern einen Prozess oder, wie er heute mal es nennt, eine Arena, in der Macht ausgehandelt wird. In den 2000er Jahren geriet dieser Ansatz dann in eine ernste Krise. Denn erstens wich die, man könnte sagen, Euphorie der Skepsis. Zweitens formierte sich innerhalb der Migrationsforschung eine zunehmende Kritik am Embedded Liberalism, dieser Perspektiven auf das Migrationsregime. Denn bisherige Beobachter suchten in erster Linie eine Migrationsregulation zugunsten ökonomischer Interessen. Inwiefern, fragte dann eine neue Generation an Forscherinnen und Forschern, ist dies denn menschenrechtskonform möglich? So erhöhte die intensivierte Sicherung der Außengrenzen zwar die Restriktion, aber nicht die Kontrolle. Die bisherigen Beobachter, so schließen diese Forscherinnen und Forscher, hatten in ihrer Suche nach einer Ordnung einen ganz entscheidenden kollektiven Akteur vergessen, nämlich die Migranten. Ein mexikanischer Witz sagt, der wichtigste Effekt eines 4 Meter hohen Zaunes ist, dass die Produktion von 5 Meter langen Leitern gesteigert wird. So widmet sich die aktuelle Migrationsforschung ganz entscheidend der Rolle von Migranten und Hilfsorganisationen im Regime. Hier gehen dann die Ansätze auseinander. Einige Forscher sprechen von Kämpfen der Migration gegen Regulation, andere von, wie Giuseppe Scottino, von einer doppelten Kontingenz, also einem stets unberechenbaren Einfluss sowohl von Migranten als auch der Staatlichkeit auf das Regime. Ungeachtet der Herangehensweise stimmen sie darin überein, dass Migranten ganz wie politische Akteure oder Institutionen über eine begrenzte, aber bedeutsame Macht verfügen. Damit rücken komplexe Aushandlungen von Macht ins Zentrum heutiger Forschung zu Migrationsregimen. Das spiegelt sich eben auch in unserem Tagungstitel. Nun geschieht in Europa in den letzten Jahren aber was ganz Entscheidendes und was Überraschendes. Je deutlicher wir sehen, dass Migration nicht einfach steuerbar ist, desto fester klammern wir uns an die Idee der Grenze. Wie eine Mauer soll nun das Mittelmeer mit seiner Grenzschutzagentur Frontex und unterstützenden Institutionen die Wahrscheinlichkeit erfolgreicher Migration verringern. Die Staaten hinter den Alpen sichern sich, mehr schlecht als recht, durch sogenannte Paper Walls ab. Regelungen, die nach einem erfolgreichen Überwinden des Meeres eine Aufnahme verhindern und Verantwortlichkeiten zurückdelegieren. Die südlichen Küstenländer merken als erstes, dass das nicht funktioniert. 2011 standen Silvio Berlusconi und der damalige deutsche Innenminister Friedrich vor tausenden afrikanischen Migranten auf Lampedusa. Berlusconi betonte, diese Flüchtlingskrise, Zitat, sei kein italienisches, sondern ein europäisches Problem. Friedrich konterte, Italien muss ein Problem selbst lösen, Zitat. Ein paar Jahre später scheiterte dann Deutschland an dem Versuch, für das nun angekommene Problem eine europäische Lösung zu finden. Es blieb nichts anderes als die Rückkehr zum Grenzdogma und damit eigentlich zu einer innereuropäischen Misstrauenserklärung. Kurzum, wir sehen, dass einfache Regulierungen an der Komplexität von Migration scheitern, versuchen aber, diese Komplexität auszuhebeln, indem wir mehr Regulation einführen. Diese kognitive Dissonanz kostet derzeit tausende Menschenleben und treibt auch Europa immer weiter auseinander. Wir sollten, so der Ansatz dieser Tagung, uns aber erst einmal dieser Komplexität widmen. Sie zuerst verstehen, bevor wir sie politisch bearbeiten. Dabei ist es unser Ziel, jetzt mit beiden Beinen fest im Jahr 2017 zu stehen, den Blick aber zurückgleiten zu lassen. Erstens, um zu verstehen, warum wir eben keine einfachen Lösungen anbieten können. Und zweitens auch, dass wir über eine Vielzahl an Erfahrungen verfügen, aus denen wir schöpfen können. Diese können uns teilweise beruhigen, sollten uns aber auch teilweise beunruhigen. Wir wollen damit dazu beitragen, diesen repetitiven Panikmodus nationaler und europäischer Öffentlichkeiten hinter uns zu lassen. Spätestens seit dem Fall der Mauer, bestimmt schon vorher, aber seitdem auf jeden Fall auch auf Analystenebene, suchen wir nach der einen Migrationsordnung. Wir werden sie nicht finden. Die Aushandlung ist das Ziel und sie sollte auch im Brennpunkt unseres analytischen Interesses stehen. Darum ist es entscheidend, mit wem und wie wir aushandeln, welche Eckpunkte wir definieren, welche Sprache wir wählen. Der Kampf gegen die politisch korrekte Sprache ist in dem Sinn natürlich auch ein Kampf genau gegen diese Komplexität. Welche Sprache wir wählen und vor allem welche Ängste, Illusionen, Mythen wir pflegen oder aufgeben. Nicht nur das Migrationsgeschehen, auch unser Umgang mit Migration verändert stets das, was wir als Europa begreifen. Und darum ist ein Kernsatz unserer Planung die lange Suche nach einer europäischen Migrationsordnung auch die Suche nach der europäischen Zusammengehörigkeit, vielleicht sogar nach einer europäischen Identität. Diese Zweiseitigkeit zieht sich durch die Konferenz.
Frank Wolf war das von der Universität Osnabrück mit seinem Vortrag Unmögliche Ordnung, die andauernde Suche nach einem europäischen Migrationsregime. Das war also die Einführung zur Tagung und wir schauen jetzt weiter auf einen Teilaspekt der europäischen Migrationsordnung, nämlich die Abschaffung von Grenzkontrollen innerhalb Europas. Es geht um das Schengener Abkommen. Es ist nämlich gar nicht so lange her, da hättet ihr noch einen Pass gebraucht, um etwa über die Grenze nach Frankreich zu fahren oder in die Niederlande oder nach Polen. Viele von uns kennen das überhaupt nicht mehr. Und das ist natürlich total bequem und sicher auch eine Erfolgsgeschichte in Sachen europäischer Integration und Migrationspolitik, aber eben nicht nur. Warum, das erklärt jetzt Angela Siebold. Sie hat Geschichte, Politikwissenschaft und Pädagogik studiert und ihre Dissertation über die mediale Wahrnehmung des Schengener Abkommens in Deutschland, Frankreich und Polen geschrieben. Seit 2016 ist sie wissenschaftliche Mitarbeiterin am Historischen Seminar der Uni Frankfurt. Ihr Vortrag heißt Die lange Reise vom geteilten Europa nach Schengen und zurück.
Ja, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, dass ich heute Ihnen kurz einige Ergebnisse meiner Doktorarbeit vorstellen darf. Diese Arbeit habe ich als Zeithistorikerin geschrieben und damit auch mit dem Anspruch, eine historische Forschungsarbeit zu verfassen. Und ich möchte Ihnen heute zwei Punkte präsentieren. Einerseits eben einige zentrale Ergebnisse dieser Forschung und auf der anderen Seite aber auch einen kurzen Überblick geben über die Geschichte des Schengen-Raums, seine Wahrnehmung und Entwicklung in den letzten 30 Jahren ungefähr. Wofür steht Schengen? Schengen, das ist zum einen ein Abkommen zwischen mehreren europäischen Staaten, in dem seit Mitte der 80er Jahre erstens der Abbau stationärer Grenzkontrollen zwischen den Mitgliedstaaten beschlossen wurde. Zum anderen definiert das Abkommen aber auch neue Kontrollen, darunter unter anderem die der gemeinsamen Außengrenzen des Schengen-Raums. Der Schengen-Raum ist nicht identisch mit dem Raum der Europäischen Union. So gibt es Staaten, die zwar EU-Mitglieder sind, aber nicht im Schengen-Raum angehören, so etwa zumindest noch Großbritannien und auch Irland, aber auch nicht EU-Mitglieder wie die Schweiz oder Norwegen, die dennoch dem Schengener Abkommen beigetreten sind. Schengen ist darüber hinaus, und das wissen wir alle aus der medialen Diskussion, aus der politisch-öffentlichen Auseinandersetzung, ein symbolträchtiger Begriff, und zwar in mehrfacher Hinsicht. Das Schengener Abkommen gilt einerseits als eine der größten Erfolgsgeschichten der europäischen Einigung. Schengen wurde als Anker der europäischen Identität gedeutet, als Zeichen für ein bürgernahes Europa, für eine gelungene und friedliche Aussöhnung der europäischen Völker nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch als Verkörperung eines freien Gesamteuropas nach dem Fall des Eisernen Vorhangs. All diese Deutungen sind allerdings nach innen gerichtet. Schaut man sich die Wahrnehmung des Schengener Abkommens mit Blick nach außen an, dann erfuhr und erfährt Schengen abweichende, auch kritische Deutungen. Das Schengener Grenzregime stehe migrationspolitisch für eine Festung Europa und damit für die Intensivierung von Sicherungs- und Kontrollmaßnahmen, ja für die Abschottung des Kontinents gegenüber den Herkunftsregionen globaler Migrationsbewegungen. Andere führen Schengen umgekehrt, aber auch als Ursache für einen massiven Sicherheitsverlust in Europa an. immer wieder wurde und wird in diesem Zusammenhang das Ende der Grenzkontrollen diskutiert oder angekündigt, vornehmlich in nationalen Wahlkampfzeiten. Um sich die heutige Komplexität des europäischen Grenzregimes sowie die damit verbundenen Herausforderungen, Positionen anzuschauen, ist es wichtig, diese hier kurz angerissenen historischen Perspektiven auf den Schengen-Prozess zu stärken. Die Leitfragen meines Vortrages lauten daher: erstens, unter welchen Bedingungen ist Schengen überhaupt entstanden? Zweitens, in welchem Verhältnis stand dabei dieses Abkommen zum Kalten Krieg, der parallel kontingent eben zu diesem Abkommen parallel zu Ende ging? Und drittens, welche Rolle spielte dabei das Thema Migration eben in der Etablierung des Schengen-Raums und auch in der nachfolgenden Zeit? Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges waren die Grenzen in Europa so fest definiert, wie es sonst in der Geschichte selten der Fall gewesen ist. Bis 1945 waren viele Grenzen der europäischen Staaten wiederholt kriegerischen Auseinandersetzungen ausgesetzt oder hatten einen umstrittenen Status, etwa dort, wo nationale Minderheiten besonders präsent waren. Doch nicht nur Grenzen wurden nach dem Zweiten Weltkrieg klargezogen, auch kollektive Identitäten verfestigten sich. Mit dem Kalten Krieg ging einher, dass sich die jeweiligen Teile Europas stark durch die Abgrenzung zum jeweils anderen Teil auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs definierten. Diese verfestigten Grenzen und Identitäten geraten Ende der 80er Jahre abrupt und unerwartet ins Wanken. Und ein symbolträchtiges Ereignis dafür ist ja der Fall der Berliner Mauer. Dafür sind wir hier an diesem Ort heute deutlich sichtbar versammelt. Wenige Jahre vor dem Fall des Eisernen Vorhangs, jedoch im Jahr 1985, unterzeichneten Frankreich, die Bundesrepublik Deutschland und die Benelux-Staaten unabhängig von Protest- und Reformbewegungen in Ost- und Mitteleuropa das Schengener Abkommen. Maßgebliche Initiatoren dieses westeuropäischen Projekts waren die Regierungen Westdeutschlands und Frankreichs. Mit dem Abbau der Grenzkontrollen sollte nach Jahren des Stillstandes ein spürbares Zeichen für Europa gesetzt und der vielbeschworenen Eurosklerose entgegengewirkt werden. Migration und ihre Steuerung waren dabei keine bedeutenden Motive. Stattdessen standen die Handelserleichterung sowie die Annäherung der westeuropäischen Völker im Vordergrund. Schengen war also zu Beginn ein innerwesteuropäisches Projekt, dessen Ziele auch fast ausschließlich nach innen gerichtet waren. Umgesetzt wurde dieses Abkommen zunächst aber noch nicht. Dazu bedurfte es nach Auffassung der Unterzeichnerstaaten noch weiterer Verhandlungen und eines zweiten Abkommens, das eben die Umsetzung dieses Grenzkontrollabbaus genau regelt. Die Unterzeichnung dieses Schengener Durchführungsübereinkommens, auch Schengen II genannt, war für den Dezember 1989 geplant. Als aber wenige Wochen zuvor die Berliner Mauer fiel und der Eiserne Vorhang nicht mehr die Grenzen nach Osten abdichtete, verschoben die westeuropäischen Staaten auf Drängen der Bundesregierung die Unterzeichnung. Denn nach den ursprünglichen Plänen wäre die deutsch-deutsche Grenze die gemeinsame Außengrenze des Schengen-Raums geworden. Dafür hätte es verstärkter Kontrollen an dieser Grenze bedurft, eine Haltung, die die Bundesregierung deutschlandpolitisch nicht einnehmen wollte oder konnte. Zwar folgte im Sommer 1990 die Unterzeichnung des Schengener Durchführungsübereinkommens. Dabei einigte man sich auch darauf, dass das Gebiet der DDR nach einer deutschen Vereinigung in den gemeinsamen sogenannten grenzenlosen Raum aufgenommen werden sollte. Dennoch war die Situation nun eine völlig andere. Die Öffnung des Eisernen Vorhangs hatte scheinbare Selbstverständlichkeiten wie die bisherigen Grenzziehungen Europas in Frage gestellt. Die Vorstellung, dass Schengen nun unter ganz anderen Voraussetzungen umgesetzt werden sollte, löste massive Ängste aus. Dadurch gerieten auch verstärkt Migrationsfragen ins Blickfeld von Politik und Medien. Französische Stimmen etwa stellten in Frage, ob die Bundesrepublik nun noch in der Lage sei, eine gemeinsame Außengrenze im Osten zu sichern. Der Journalist Philippe Bernard erklärte 1990 in der Tageszeitung Le Monde, dass das Schengener Abkommen ja unterzeichnet worden sei, als der Eiserne Vorhang noch die östlichen Grenzen Europas abgesichert habe. Nun sei der Kontext jedoch ein ganz anderer und von einem sehr starken Migrationsdruck geprägt. Manch einer in Frankreich, mutmaßte auch der Journalist Dieter Wenz in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, träume wohl, Zitat, noch von den festen alten Grenzen, wenigstens im Osten. Der Fall des Eisernen Vorhangs führte aber auch in der Bundesrepublik zu Angst vor der, wie Hans-Magnus Enzensberger es formulierte, großen Wanderung aus dem Osten. Von Massenflucht und Völkerwanderung war die Rede. Besonders aus dem östlichen Teil Europas rechneten laut Frankfurter Allgemeiner Zeitung etwa sogenannte Experten mit, Zitat, Zuwanderungen zwischen 5 und 15 Millionen. Auch für die Süddeutsche Zeitung waren noch 1995 solche Ängste ein Grund, weshalb Schengen bisher nicht umgesetzt worden sei. Die Verspätung sei, Zitat, nicht nur dem gewohnten europäischen Dauergezänk zuzuschreiben, sondern zum Beispiel auch dem Fall der Mauer, durch der die Furcht vor einer Millionenwanderung aus dem zerrütteten Osteuropa nach Westen schürte. Die Angst hält an, gerade in Deutschland, und mündet in Misstrauen gegen Schengen. Zitat Ende. Hier zeigte sich besonders eindrücklich das Verunsicherungspotenzial, welches das Ende des Kalten Krieges aus westeuropäischer Sicht in sich trug. Dieses traf auf Fluchtbewegungen im Kontext der Balkankriege, auf Debatten um eine Asylrechtsreform in Deutschland und Frankreich sowie auf eine zunehmende Gewalt gegen Ausländer und Asylbewerber. Dieser historische Kontext rückte auch wiederum Migrationsfragen hinsichtlich des Schengener Abkommens weiter in den Vordergrund. Über 5 Jahre zog sich daher mit der Begründung sicherheits- und migrationsbezogener Bedenken die Umsetzung des Schengener Abkommens hin. Auch 1995, als die Grenzkontrollen zwischen 7 Staaten schließlich abgebaut wurden, waren in Westeuropa die Ängste vor einer Masseneinwanderung aus dem Osten weiterhin präsent. Auch für nachfolgende Hinauszögerungen beim Grenzkontrollabbau blieben Migrationsthemen der zentrale Legitimationsgrund, etwa bezüglich der Aufnahme oder verspäteten Umsetzung Schengens in Italien oder auch in Griechenland. Die problematisierende Bedeutung, die dem Schengener Abkommen nun zukam, im Gegensatz zu der eher positiven, euphorischen Bedeutung in den 1980er Jahren, sollte sich in der öffentlichen Diskussion bis über die Schengener Osterweiterung 2007 halten. Doch zurück zu den 90er Jahren. Mit dem Fall des Eisernen Vorhangs verlor die lange währende Zweiteilung Europas nicht sofort ihre Bedeutung. Stattdessen zeigte sich die Beständigkeit der bestehenden Raumwahrnehmungen. Dafür möchte ich im Folgenden besonders 2 Beispiele hervorheben, um das zu verdeutlichen. Erstens die Etablierung des Abkommens 1995 sowie die Osterweiterung des Schengen-Raums 2007. Beide Ereignisse wiesen in ihrer zeitgenössischen Wahrnehmung starke Bezüge zum Bild des zweigeteilten Europas auf. Die erste Umsetzung des Schengener Abkommens möchte ich gerne aus der östlichen Außenperspektive veranschaulichen. Denn während in Deutschland und Frankreich die Angst vor Zuwanderung über die nun offenen Grenzen präsent waren, hatte die polnische Bevölkerung erst seit kurzem die lange verwehrte Reisefreiheit nach Westen erhalten. Zu Beginn der 1990er Jahre hatte Polen für seine Bürgerinnen und Bürger sogar den visafreien Reiseverkehr in die Schengen-Staaten erreicht. Die Aufregung in der polnischen Öffentlichkeit überraschte also nicht, als nun 1995 entlang der Oder-Neiße-Linie die Schengener Außengrenze errichtet wurde. Viele Polinnen und Polen äußerten sich verärgert über die nun wieder verschärften Kontrollen, sichtbar durch getrennte Wartespuren an den deutsch-polnischen Grenzübergängen, an denen eben EU-Bürger und Nicht-EU-Bürger getrennt warten sollten. Polinnen und Polen stellten sich die Frage, ob sie denn im Westen überhaupt als gleichwertige Europäerinnen und Europäer anerkannt würden oder ob nicht gar ein neuer eiserner Vorhang, so häufig so benannt, entlang der polnischen Westgrenze aufzöge. Aus östlicher Nachbarperspektive stand die Etablierung des Schengen-Raums also für eine erneute Distanzierung zwischen West und Ost. Diese Perspektive fand in Frankreich und Deutschland jedoch keine Aufmerksamkeit, zumindest nicht in den von mir untersuchten Printmedien. Hier feierte man noch ganz in den Raumvorstellungen des Kalten Krieges, dass nun endlich, Zitat, ganz Europa ohne Grenzkontrollen sei. Wie selbstverständlich gehörten hierzu nun auch die neuen Bundesländer des vereinten Deutschlands. In dieser Wahrnehmung lag die Grenze Europas nun am östlichen Rand der Bundesrepublik. Sorgen vor einer unkontrollierten Zuwanderung legitimierten in den Folgejahren überdies zahlreiche Ersatzkontrollen, die den meisten von Ihnen bekannt sind, die sogenannten Ausgleichsmaßnahmen. Dazu gehörten vor allem gemeinsame Kontrollen durch eine grenzübergreifende polizeiliche Zusammenarbeit, Datenbanken wie das Schengener Informationssystem, mobile Kontrollen im Grenzgebiet, aber auch über die nationalen Grenzen hinaus, weiterhin die Angleichung der nationalen Gesetzgebung, die sogenannte Harmonisierung, vor allem bei der Asyl- und der Visapolitik, sowie die Sicherungsmaßnahmen entlang der Schengener Außengrenze, darunter die Gründung der EU-Grenzschutzagentur Frontex, aber auch die Schaffung von sogenannten Pufferzonen, beispielsweise durch Rückübernahmeabkommen mit Drittstaaten. Parallel wurde Schengen zudem in den EU-Besitzstand aufgenommen, mit dem Amsterdamer Vertrag aufgenommen. Nachfolgende Schengener Erweiterungsschritte dienten jedoch nicht einer Annäherung Gesamteuropas, sondern verstärkten weiterhin eher wieder die Ost-West-Spaltung des Kontinents. Um das zu verdeutlichen, möchte ich Ihnen zwei Karten gegenüberstellen. Zwischen 2001 und 2007 lag die östliche Außengrenze des Schengen-Raums bis auf die deutsche Grenze exakt entlang des ehemaligen Eisernen Vorhangs. Diese schwierige Lage verstärkte in den Staaten Ostmitteleuropas den Wunsch, möglichst schnell Mitglied der EU und des Schengen-Raums zu werden. Mit oder vielleicht auch durch diesen Prozess gewannen auch dort Migrationsthemen an Bedeutung. Denn obwohl Polen so gut wie keine Einwanderung vorzuweisen hatte, brachte die Anpassung an die EU-Normen auch eine Verschärfung der Grenzkontrollen mit sich. Damit einher entwickelten sich auch Ängste, zumindest im öffentlichen Diskurs, vor einer sogenannten illegalen Migration, wie sie in Frankreich und Deutschland bereits präsent waren. Also hier wäre auch die Frage nach einem diskursiven Import von Bildern, die in Westeuropa bereits präsent waren, in den Osten zu stellen. Gleichzeitig musste Polen Abgrenzungsmaßnahmen zu seinen östlichen Nachbarn ergreifen, um Teil des grenzenlosen Europas werden zu dürfen. Seit 2003 mussten Staatsbürgerinnen und Staatsbürger der Ukraine, Russlands und Weißrusslands wieder kostenpflichtige Visa beantragen, um nach Polen einreisen zu dürfen. Proteste in Medien, Politik und in der Bevölkerung stellten sich gegen diese Grenz- und Visapolitik, denn sie erschwerte zum einen die persönlichen Kontakte über die Grenze hinaus, zum anderen behinderte sie auch den wichtigen Grenzhandel im ansonsten strukturschwachen Ostpolen. In Teilen war dieser Protest auch tatsächlich erfolgreich. Dennoch bedienten anlässlich der Schengener Osterweiterung 2007 nun die östlichen Nachbarn Polens die Metapher des zweigeteilten Europas, die Abgrenzung nach Osten stelle einen neuen eisernen Vorhang oder mit Blick auf die Visapolitik einen papiernen Vorhang dar. Ich komme nun zum Fazit mit kurzen zusammenfassenden Thesen. Erstens, für die Gründungsphase des Schengener Abkommens lässt sich festhalten, Schengen war keine Reaktion auf das Ende des Kalten Krieges, sondern ein Projekt des alten Europa. Es erfuhr aber durch das Ende des Kalten Krieges einen fundamentalen Bedeutungswandel, nämlich von einem innerwestlichen Projekt der europäischen Annäherung und der Handelserleichterung hin zu einem Grenzregime von gesamteuropäischer oder sogar globaler Bedeutung, das mit den migrationsbezogenen Herausforderungen der Zeit nach dem Kalten Krieg umzugehen hatte. Zweitens, der Fall des Eisernen Vorhangs im Zusammenspiel mit dem Schengen-Prozess führte zu Verunsicherungen, die sich besonders stark gegen tatsächliche oder mögliche Migrationsbewegungen richteten. Mit Verweis auf diese Verunsicherung konnten zahlreiche neue Kontrollformen in Europa legitimiert werden. Drittens, der Schengen-Prozess hat zunächst nicht zum Zusammenwachsen, sondern zur Beständigkeit der Ost-West-Teilung in Europa nach 1989 hinaus oder darüber hinaus beigetragen. Die Geschichte des Schengen-Raums ist somit auch eine Geschichte vom langen Schatten des Kalten Krieges. Und hier könnte man jetzt diskutieren, ob in den letzten 2-3 Jahren diese Zweiteilung sich nochmal anders manifestiert hat durch den Streit um den Verteilungsschlüssel und die Aufnahme von Flüchtlingen in der Europäischen Union. Viertens, der Schengen-Prozess hat zu einer geteilten Wahrnehmung von Grenzen in Europa geführt. Feste Grenzen nach außen und das Bild der Grenzenlosigkeit nach innen. Je nach Perspektive bedient Schengen somit sowohl das europäische Freiheitsnarrativ oder auch ein Bedrohungsnarrativ, also innen frei, von außen bedroht sozusagen. Dabei änderte sich aber im Laufe der Zeit die Vorstellung darüber, was innen und was außen sei. Sowohl die Vorstellungen einer europäischen Identität als auch die von einem Außereuropa waren und sind einem stetigen historischen Wandel unterworfen. Und das wird eben in diesen Erweiterungsschritten des Schengen-Prozesses besonders deutlich. Gerade in der Geschichte von Grenzziehungen, Grenzkontrollen und Grenzüberschreitungen ist es also unerlässlich, verschiedene Perspektiven sowie die historische Wandelbarkeit zu berücksichtigen. Denn Grenzen sind nie ein einseitiges und auch nie ein statisches Phänomen. Grenzen sind stattdessen ein sich stetig wandelnder Ausdruck von Abgrenzungs-, von Sicherheits- und Kontrollbedürfnissen. Der Schengen-Prozess zeigt, dass über europäische Grenzfragen weder Klarheit noch Eindeutigkeit herrschte, sondern dass sie immer wieder Gegenstand kontroverser Verhandlungen waren und auch heute noch sind. Und damit möchte ich schließen und mich herzlich bedanken.
Ja, das sind Sie in der Tat. Angela Siebold zur Geschichte des Schengen-Abkommens. Ja, und der letzte Vortrag, den wir ausgesucht haben, schaut aus zeithistorischer Perspektive auf die Europäisierung des Flüchtlingsschutzes. Marcel Berlinghoff hat ihn gehalten. Er ist Historiker und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Historischen Seminar der Uni Osnabrück. Zu seinen Forschungsschwerpunkten gehören unter anderem Migrationspolitik, humanitäre Flüchtlingsaufnahme und europäische Zeitgeschichte. So viel in aller Kürze. Links zu allen Rednern und den Veranstaltern findet ihr natürlich wie immer auf unserer Homepage. Marcel Berlinghoff.
Jürgen Bast hat neulich in den Vorgängen publiziert einen Beitrag zur Europäisierung der Asylgesetzgebung und er schrieb, diese Europäisierung der Asylgesetzgebung sei vielleicht die wichtigste Veränderung im Flüchtlingsrecht der letzten Jahre. Neben den restriktiv orientierten Bestandteilen europäischer Migrations- und insbesondere Außengrenzenpolitik und den weiter bestehenden Leerstellen und Dysfunktionalitäten des gemeinsamen europäischen Asylsystems sind dabei auch eine Reihe im Sinne des Flüchtlingsschutzes positiver Aspekte zu konstatieren, so Bast. Darunter zählt er unter anderem die Eindämmung der restriktiven Wirkungen des Asylkompromisses, des sogenannten von 1992-93, die kaum noch wirksam sei, da Asyl nach dem Grundgesetzartikel eigentlich keinerlei Bedeutung mehr habe und die europarechtlichen Normen der Europäischen Menschenrechtskonvention und weiter zurückliegend eben auch der Genfer Flüchtlingskonvention in der Schutzgewährung sehr viel wichtiger sind heute. Ein konkretes Beispiel für die positive Wirkung des europäisierten Flüchtlingsschutzes nach Bast ist zudem auch, dass rechtliche Flüchtlingsdefinitionen heute deutlich weniger umstritten seien als zu Beginn der 1990er Jahre. Es ginge heute nicht mehr darum, wer ein politischer Flüchtling sei. Bürgerkriegsflüchtlinge und Opfer nichtstaatlicher Verfolgung sind heute automatisch mit dabei. Bast führt diese Europäisierung auf die Erfahrungen mit den Fluchtbewegungen im Zuge der jugoslawischen Zerfalls- und Bürgerkriege zurück, die zu einem ruinösen Wettbewerb um Senkung von Asylstandards geführt hätten. Und dies hätte eben diese Bemühungen um Europäisierung ausgelöst. Gleichwohl, so Bast, gäbe es viele Lücken bis zur tatsächlichen Umsetzung eines gemeinsamen europäischen Asylsystems. Es sei noch einiges zu tun, etwa ein solidarischer Ausgleichsmechanismus, die Verhandlung von Dublin IV und anderem. Aus einer juristischen Perspektive, und Bast ist Völkerrechtler, überzeugt mich das weitgehend. Aber natürlich, wenn man dann in die Praxis guckt, gilt das nur für diejenigen, die es auch nach Europa geschafft haben und faktisch eigentlich nach einem Westeuropa im weitesten Sinne geschafft haben. Denn die, so wurde sie auch hier genannt, tödlichste Grenze der Welt im Mittelmeer ist weiterhin eine, an der das Non-Refoulement-Prinzip eben nicht zur Geltung kommt. Und die Externalisierung von Grenzkontrollen in Drittstaaten tut das Ihrige, um Flüchtende vom Geltungsbereich des europäisierten Flüchtlingsschutzes fernzuhalten. Ich möchte hier im Folgenden jedoch die Kritik der gegenwärtigen europäischen Migrationspolitik nicht weiter vertiefen, sondern drei Aspekte erwähnen, die mir aus zeithistorischer Perspektive im Kontext dieser Tagung relevant erscheinen. Das ist die Einbettung der Europäisierung der Asylpolitik und des Flüchtlingsschutzes in eine weit längere Geschichte einer europäisierten Migrationspolitik mit ihren eigenen Motiven, Logiken und Fahrtabhängigkeiten. Das ist zum Zweiten das Verhältnis und die Interaktion von Akteuren auf europäischer und nationalstaatlicher Regierungsebene, die für eine Analyse der Genese des europäisierten Asyl- und Flüchtlingspolitik bedeutsam sind. Und drittens eben die zeithistorische Kontextualisierung des gemeinsamen europäischen Asylsystems, wie sie sich bis hierher entwickelt hat. Ein Blick in die vorwiegend sozialwissenschaftliche Literatur zur Europäisierung der Migrationspolitik zeigt, dass sich zur Europäischen Union zusammenschließende Staaten Westeuropas in der Zeit, der sich diese Tagung widmet, verstärkt auch auf migrationspolitischer Ebene zusammentaten, nationale Souveränitätsrechte nach Brüssel abtraten und die Steuerung und Kontrolle grenzüberschreitender Mobilität vergemeinschafteten. Die Verträge von Schengen, Dublin, Maastricht, Amsterdam sind die bekanntesten Schritte hin zur Europäisierung der Migrationspolitik in den 1990er Jahren, welche damit als Gründungsphase des heutigen europäischen Migrationsregimes mit all seinen Problemen, aber auch Vorteilen gelten können. Allein so einfach ist es nicht, weshalb ich im Folgenden kurz die historische Entwicklung einer europäischen Migrationspolitik skizzieren werde, in die die 1990er Jahre eingebettet werden müssen. Als jüngste Zeitgeschichte, das Sorgenkind, wie Angela Siebold und Markus Böck diese Teilepoche immer genannt haben, sind die 90er Jahre von der historischen Migrationsforschung und auch zum Teil von der Zeitgeschichte bisher noch weitgehend unbeachtet geblieben, weshalb ich mich im Folgenden auch nicht auf genuine geschichtswissenschaftliche Arbeiten oder gar eigene Archivrecherchen stützen kann. Die ungehinderte menschliche Mobilität, zumindest die von Arbeitskräften, war von Beginn an ein wesentlicher Bestandteil der europäischen Integration. Bereits die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl beinhaltete den grenzüberschreitenden Arbeitsplatzwechsel von Beschäftigten der Montanindustrie. Und der freie Verkehr von Personen war neben dem von Waren, Finanzen und Dienstleistungen eine der vier Grundfreiheiten der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft. Als dann jedoch die Arbeitnehmerfreizügigkeit 1968 tatsächlich weitgehend umgesetzt wurde, und wir werden da gleich mehr noch für die weitere Entwicklung der 40 Jahre, die dann folgten, hören, bildete Arbeitsmigration zwischen den Mitgliedstaaten der Europäischen Gemeinschaft nur einen zunächst schrumpfenden Teil des damaligen Migrationsgeschehens in Westeuropa. Zu Beginn der 70er Jahre belief sich der Umfang der Arbeitsmigration in Westeuropa auf etwa 6 Millionen ausländische Arbeitnehmer in EG-Mitgliedstaaten. 3/4 davon kamen aus Drittstaaten. In dieser Hochphase der sogenannten Gastarbeitermigration fällt auch der Umschwung Westeuropas von einer Auswanderungs- zu einer Einwanderungsregion, und das eben nicht nur statistisch, indem mehr Leute kommen als gehen, sondern auch in dem Sinne, dass sich zunehmend Migrantinnen und Migranten in den Ländern Westeuropas niederließen, Familienangehörige nachholten oder eben Familien gründeten. Angesichts dieser Entwicklung und entgegen zeitgleichen Überlegungen und Planungen der Kommission, der EG-Kommission, leiteten verantwortliche Regierungsvertreter auf verschiedenen europäischen Ebenen zur Lösung dieses vermeintlichen Problems der ausländischen Arbeitskräfte, also der tatsächlichen Einwanderung, die nicht intendiert war, mit den jeweils nationalen Anwerbe- und Einwanderungsstopps einen radikalen Kurswechsel der europäischen Migrationsregime ein. Die von den nationalen Regierungen durchgesetzte Wende, freie Mobilität im Inneren und grundsätzliche Beschränkung unerwünschter Migration von außen hatte Bestand und sollte die europäische Migrationspolitik, das wissen Sie, der kommenden 2 Jahrzehnte vielleicht sogar darüber hinaus prägen. Und dies galt zunächst auch für das sich hier behauptende Primat der bilateralen und intergouvernementalen gegenüber einer supranationalen Migrationspolitik. Mitte der 70er Jahre gab es auf europäischer Ebene vielseitige Bemühungen, also auf EG-Ebene, ein gemeinsames Migrationsregime, eine gemeinsame Migrationsregulierung hinzubekommen mit gleichen Rechten für Drittstaatenangehörige, für Arbeitnehmer aus Drittstaaten, weil diese eben den größten Teil der mobilen Arbeitskräfte bildeten. Und es ging in dieser Zeit vor allem um Arbeitskräfte. Wie vorhin schon erwähnt wurde, Flüchtende kamen eben dann halt auch in der Kategorie Arbeitskräfte, weil das die offenen Wege waren. Als es dann aber darum ging, Rechte zu verteilen und Rechte zuzulassen, unabhängig von Staatsangehörigkeit, sind die nationalen Regierungen dagegen aufgestanden und haben untereinander verhandelt und haben sich immer weiter von der europäischen, der institutionellen europäischen Ebene entfernt. Ein gutes Beispiel dafür sind die Verhandlungen von Trevi. Sie wissen, außerhalb der Institutionen, es geht um die Bekämpfung von Terrorismus, von Drogenhandel, aber eben auch von irregulärer Einwanderung. Und das ist eigentlich bis Ende der 80er Jahre das Thema, unter dem Migration europäisch verhandelt wird. Ein gutes Beispiel für dieses Verlagern von einer institutionellen europäischen Ebene auf bilaterale, intergouvernementale Verhandlungen ist eben auch das Abkommen, das bis heute emblematisch für das europäische Migrationsregime steht, nämlich Schengen. Angela Siebold hat bereits auf Ziele, Implikationen, Wahrnehmungen und Aushandlungen dieses Abkommens hingewiesen, ist darauf eingegangen, weswegen ich das jetzt hier nicht mehr ausführlich tun muss. Ich möchte nur gerne auf 2 Aspekte verweisen, die aus einer europäischen integrationshistorischen, also im Sinne von Integration der Europäischen Union, Perspektive auffallen. Zum einen sind hier durchaus gute Intentionen am Werk, und zum anderen kann man dieses Europa nicht als eine monolithische Institution, als einen Akteur sehen, sondern es ist durchzogen von einer Vielzahl von Akteuren, von Interessen, die gegenläufig laufen und eben auch nationalstaatlich basiert sind. Aber eben nicht nur, sondern auch auf nationalstaatlicher Ebene gibt es eine Vielzahl unterschiedlicher Akteure und Interessen, die gegenläufig arbeiten. Die gute Intention aus Sicht Brüssels war, dass ein grenzenloses Europa einerseits ein Baustein des Europas der Bürger sein sollte, das wurde seit den 70er Jahren diskutiert, um die Legitimität dieses europäischen Integrationsprozesses zu fördern. Neben einer Anfang der 80er Jahre letztlich gescheiterten Passunion sollte der Abbau von Grenzkontrollen Europa im wahrsten Sinne des Wortes erfahrbar machen. Zum Zweiten, und das war vermutlich der ausschlaggebende Punkt, darauf hat Angela Siebold auch hingewiesen, stellte der Verzicht auf Grenzkontrollen ein wesentliches Merkmal des zu vollendeten vollendenden Binnenmarktes dar, in dem eben nicht nur Waren, Kapital und Dienstleistungen, sondern auch Personen sich frei bewegen können sollten. Da jedoch die Verhandlungen hierüber vorwiegend von Vertretern der Innenministerien geführt wurden, welche Sicherheits- und Kontrollaspekte in den Mittelpunkt stellten, kamen diese Pläne auf EG-europäischer Ebene nicht voran. Die Versuche der Kommission, mit einer Richtlinie das Heft wieder in die eigene Hand zu nehmen, scheiterten zwar, doch konnte die 86 unterzeichnete einheitliche europäische Akte dann auf der Umsetzung der Schengen-Vereinbarung aufbauen. Das war dann schon 92. War bei den Verhandlungen zum ersten Schengener Abkommen, zumindest auf deutscher Seite, das eigentlich zuständige Innenressort noch weitestgehend außen vor gelassen. Michael Baumann hat darüber geschrieben, wie Kanzler Kohl das als Geheimsache durchgezogen hat und die eigentlich zuständigen Regierungsmitglieder seines Kabinetts außen vor gelassen hat. So wurden die auf Ausgleich des wahrgenommenen Kontrollverlustes bedachten Beamten des Innenministeriums nun, Anfang der 90er Jahre, wieder an leitender Stelle beteiligt. Dies zeigt sich deutlich beim 1990 in Dublin unterzeichneten Abkommen über die Bestimmung des zuständigen Staates für die Prüfung eines in einem Mitgliedstaat der Europäischen Gemeinschaften gestellten Asylantrages. Dieses trug die deutliche Handschrift des Innenministeriums, des Bundesinnenministeriums und verfolgte nicht zuletzt das Ziel, die dort als illegitim wahrgenommene Migration von Asylsuchenden von der Bundesrepublik fernzuhalten. Zwar dauerte die Umsetzung dieses Abkommens, das haben wir gesehen, bis 1997, doch war der symbolische Wert der Vereinbarung nicht zu unterschätzen, insbesondere auch für die innenpolitischen Auseinandersetzungen, etwa im Zuge des Asylkompromisses 92-93. Faktisch fiel der Anteil der in Deutschland gestellten Asylanträge an denen anderer europäischer Staaten in den 90er Jahren von etwa 70% 92 auf 20% im Jahr 2000. Also wir haben hier durchaus eine Regelung im Sinne des deutschen Erfinders. Die Erfahrungen der verstärkten Migration nach dem Fall des Eisernen Vorhangs und insbesondere die Fluchtmigration im Zuge der jugoslawischen Bürgerkriege prägten maßgeblich. Sie bildeten auch Hintergrund und Anlass für die nächste, manche würden sagen, die eigentliche Phase der Europäisierung von Migrations- und Asylpolitik, die mit dem Vertrag von Amsterdam 99 assoziiert werden kann, der unter anderem die Zuständigkeit der Asylpolitik auf die EU-Ebene dann verlagerte. Von der Union, von der Gemeinschaft zu den Nationalstaaten wieder zurück auf eine Gemeinschaftsebene. Innerhalb von 5 Jahren, so wurde es auf einem Sondergipfel im finnischen Tampere beschlossen, sollten Mindestnormen sowohl für die Aufnahme von Asylbewerberinnen und Bewerbern als auch die rechtliche Anerkennung und die Durchführung von Asylverfahren erarbeitet, das Dubliner Übereinkommen weiterentwickelt sowie eine Rechtsgrundlage für die Aufnahme von Vertriebenen und anderweitig Schutzbedürftigen geschaffen werden. Das Ergebnis dieser Arbeiten waren rechtliche diverse Richtlinien, etwa Mindeststandards, Aufnahmerichtlinie, Qualifikationsrichtlinie oder Asylverfahrensrichtlinie, sowie die Transformation des Dubliner Übereinkommens in eine EU-Verordnung, die Mitte der 2000er Jahre verabschiedet, in den Folgejahren in nationales Recht umgesetzt und seitdem teilweise überarbeitet wurden. Möglich wurde diese aufgrund der weitgehend stabilen und auch aufgrund der restriktiven Politiken relativ niedrigen Flüchtlingszahlen der späten 1990er und frühen 2000er Jahre, in der das Thema nicht dermaßen im Fokus öffentlicher Diskussionen war wie 10 Jahre zuvor oder eben 10 Jahre danach. Und tatsächlich drehten sich in dieser Zeit die Diskussionen eher um die Folgen von Freizügigkeit und die Verhinderung von Freizügigkeit für die Angehörigen der Beitrittsstaaten. Das Ergebnis und auch der Prozess dieser Verhandlungen, also die Europäisierung der Migrations- und insbesondere Asylpolitik, die sich in den 90er und 2000er Jahren vollzog, hatte, wie eingangs erwähnt, nicht nur restriktive Folgen. Angesichts der Erfahrungen mit Fluchtbewegungen infolge der jugoslawischen Bürgerkriege und vor dem Hintergrund verschiedener europäischer Gerichtsurteile wurden auf EU-Ebene gemeinsame Mindeststandards für Asylverfahren vereinbart, die etwa im Fall der Qualifikationsrichtlinie zu einer faktischen Ausweitung des Flüchtlingsschutzes in zahlreichen Mitgliedstaaten führten. So stieg beispielsweise die Schutzquote in Deutschland infolge der Umsetzung der Richtlinie 2007 von im Jahre 2004 waren es 4,9% auf 37,8% im Jahr 2014. Zu einer gemeinsamen europäischen Migrationspolitik, wie sie seit den 1970er Jahren von der EG-Kommission ersehnt und im 2009 in Kraft getretenen Lissabon-Vertrag in Artikel 79 vereinbart wurde, kann jedoch bis heute nicht die Rede sein. Stattdessen zeigten die nationalen Alleingänge der letzten Jahre, dass die nationalstaatlichen Beharrungskräfte bei der Souveränitätsfrage, der Zugangs- und Aufenthaltskontrolle des eigenen Territoriums weiterhin stark sind. die faktische Außerkraftsetzung des Dubliner Abkommens im Sommer 2015 und die Wiedereinführung von Grenzkontrollen bei vermeintlich erhöhten Migrationsbewegungen in den letzten Jahren stellten die Regelungskompetenzen der Europäischen Union regelmäßig in Frage. Gleichzeitig erscheint ein kompletter Rückfall in Zeiten der einzelstaatlichen Kontrolle nicht in Sicht, worauf die Bemühungen um europäische Verteilungsprogramme und der Ausbau eines gemeinsamen europäischen Grenz- und Küstenschutzes im Rahmen von Frontex in den vergangenen Monaten hinweisen. Ich komme zum Schluss und Fazit. Eine Betrachtung und Analyse der Europäisierung des Flüchtlingsschutzes aus zeithistorischer Perspektive sollte also neben politischen, rechtlichen, gesellschaftlichen und Aspekten der tatsächlichen Wirkung auch dreierlei im Blick behalten. Erstens die lange Geschichte der Europäisierung von Migrationspolitik und Migrationskontrollpolitik, in die sich eben ein europäisierter Flüchtlingsschutz einfügt. Zweitens das Verhältnis und die Interaktion von Akteuren auf europäischer und Regierungsebene sowie darüber hinaus. Und schließlich das sich wandelnde Umfeld, in dem diese langen Entwicklungen vonstatten gehen und die Migrations-, Grenz- und Schutzpolitiken plötzlich in einem völlig neuen Kontext wirken lassen. Vielen Dank.
Marcel Berlinghoff war das mit einem Vortrag über die Europäisierung des Flüchtlingsschutzes aus zeithistorischer Perspektive. Ja, und das war's schon wieder mit dem Hörsaal für heute. Wir haben heute drei Vorträge gehört von der Konferenz Unmögliche Ordnung, Europa, Macht und die Suche nach einem neuen Migrationsregime, die das Zentrum für zeithistorische Forschung in Berlin im Mai 2017 veranstaltet hat. Da gab es noch viel, viel mehr spannende Vorträge und Panels. Auf unserer Seite findet ihr einen Link zu noch mehr Mitschnitten und Infos. Und hier geht's aber noch spannend weiter, auch mit Geschichte. In Eine Stunde History geht es um kurz nach sieben um einen der spektakulärsten Prozesse der deutschen Justizgeschichte. Um den Prozess gegen Josef Süß Oppenheimer, später bekannt als Jud Süß. Mein Name ist Katrin Ohlendorf. Ich sag Tschüss und danke fürs Dabeisein.